Fotografie neu denken, der Podcast, Staffel 3.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast hat eine Ausbildung bei der Lufthansa gemacht, hat dann doch Kunstgeschichte studiert und leitet heute die Deutsche Börse Fotografie Foundation. Herzlich willkommen, Annemarie Beckmann. Schönen guten Tag. Viele Grüße nach Offenbach.
Hallo, Herr Scholz. Vielen Dank. Schöne Grüße zurück nach Essen.
Ja, liebe Frau Beckmann, wie sind Sie denn zur Fotografie gekommen?
Eine erste Berührung gab es tatsächlich mit Fotografie, die, glaube ich, schon irgendwie in meiner Erinnerung prägend ist. Und zwar gab es, meine Eltern hatten ein Buch, das nannte sich Best of Time Life von 1973. Und ich kann mich erinnern, dass ich fasziniert mit meinem Bruder immer wieder auf dem Bett gelegen habe, durchgeschaut habe. Das waren wirklich Meisterwerke der Fotografie nach verschiedenen thematischen Gruppen sortiert. Da gab es auch Tierfotograf und Sportfotografie, aber da gab es eben auch, da gab es auch die Stars. Aber es gab eben auch Konfliktthemen. Und später, dann als ich mich intensiver damit befasst habe, habe ich gedacht, Gordon Parks, als wir den ausgestellt haben, ach krass, das Bild, das kanntest du aus deiner Kindheit, du hattest nur keine Ahnung, wer das ist, Henri Cartier-Bresson und so. Und ja, da gab es eine große Faszination. Ich habe mir dann auch selber eine Kamera zusammengespart, eine Nikon F3, weiß ich noch, einen Spiegelreflex und auch fotografiert. Mein Stiefvater, der auch, sag ich mal, meinen ganzen Draht zur Kunstgeschichte sehr, sag ich mal, befördert hat, der hat auch gemalt und fotografiert. Und da gab es sicherlich einen Einfluss. Ich habe dann ein paar Monate in London gearbeitet und habe dann da mich an allen möglichen probiert. Muss aber gestehen, dass ich all das ganz schnell eingestellt habe, nachdem ich mich intensiver mit professionellen Fotografen, Meisterwerken befasst habe, war das alles so, oh Gott, also das heißt, ich fotografiere jetzt nur noch privat.
Und wie ging es dann weiter?
Ich habe dann, bevor ich Kunstgeschichte studiert habe, in Frankfurt eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Also war ganz anders unterwegs, bei der Lufthansa 3 Jahre kaufmännische Ausbildung gemacht, bin durch alle Unternehmensbereiche an verschiedenen Stationen, wie gesagt, war dann auch eben in London, später in Nizza, aber auch in Köln, meiner eigentlichen Heimatstadt. Und daher rührt sicherlich auch so etwas, was natürlich meine Arbeit heute auch noch prägt, nämlich diese Schnittstelle der zwischen Kunst und Unternehmen. Aber ich wollte dann auf jeden Fall auch Kunstgeschichte studieren, wie der Plan war, und habe es dann auch gemacht. Ich bin auch froh, die Struktur des Studiums heute ist total verschult. Damals war es so, du kannst eigentlich machen, was du willst, ob du kommst oder nicht. Es gab nicht mal ein Grundstudium, es gab nicht mal eine Zwischenprüfung, es gab nicht mal, du musst ein Basiswissen haben, bevor du dann in die Tiefe gehen kannst. Du konntest vom ersten Semester an in irgendwelchen Deckengemälden von barocken Kirchen rumforschen, ohne dass du überhaupt dieses Basis-Einordnung hattest. Und das, da hat mir das ganz gut geholfen, dass ich, sag ich mal, ein bisschen reifer war und auch ein bisschen strukturierter.
Spielte die Fotografie dabei schon eine Rolle in dem Studium?
Die Fotografie spielte da eigentlich keine große Rolle, muss ich sagen. Das war noch sehr klassisch. Da war man noch nicht so viel auch zeitgenössisch unterwegs und auch die Fotografie. Also ich sag mal, als ich dann angefangen habe, auch die Sammlung zu kuratieren und aufzubauen, ist der Schritt, dass die Kunst, die Fotografie auch ihren Platz im Museum findet, sicherlich schon, der hat schon stattgefunden, da war schon einiges auf dem Weg, das war jetzt noch nicht mehr ganz so neu, das entwickelte sich noch, aber an der Hochschule war das noch nicht wirklich ein Thema, muss man sagen. Und und dann bin ich so ein bisschen eigentlich auch wieder über Umwege zur Deutschen Börse gekommen, zu einem Zeitpunkt, wo das Unternehmen die Entscheidung gefällt hatte, wir beginnen eine Sammlung.
Wow, große Aufgabe. Also es gab vorher nichts.
Nein. Also den Startschuss oder den Impuls zu Beginn hat der Jean-Christophe Amann gegeben. Der war ja damals noch Direktor des Museums für moderne Kunst. Und der hat den Vorstand überzeugt. Es wurde ein neuer Unternehmenssitz gebaut. Es war dieses, ne, Kunst am Bau, man macht was. Und die zeitgenössische Fotografie zu sammeln, überhaupt eine Sammlung aufzubauen, auch das Sammeln in die Tiefe, also keine Einzelarbeiten und eine thematische Offenheit. Ich will mal sagen, das sind so die Pflöcke, die er eingeschlagen hat. das hätte ich zu dem Zeitpunkt niemals machen können, muss man ganz klar sagen. Er hatte natürlich ein ganz anderes Standing als ich als junge Kunsthistorikerin. Und ich bin aber zu Beginn mit dabei gewesen und er hat das auch begleitet noch eine ganze Weile. Das war auch toll, mit ihm zu arbeiten. Es war auch mal eine Herausforderung hin und wieder, aber es war auch toll. Er ist jemand, der schon sehr an der Kunst und für die Kunst gelebt hat. Für Vermittlung war, hat er gebrannt. Und ja, und so bin ich Stück für Stück in die Rolle der Kuratorin gewachsen, habe diese Sammlung dann weiterentwickelt, aufgebaut, das ganze Programm drumherum. Es gab, das Tolle ist, es gab auch keine Pläne im Haus. Also es war nicht so, das ist, das muss dann passieren. Also es gab dann meine Liste in der Schublade, wo ich gesagt habe, eins nach dem anderen. Und dann haben wir erstmal eine Hängung gemacht, eine Präsentation. Dann haben wir uns für die Nacht der Museen geöffnet. Dann haben wir gesagt, wir machen ein Bildband. Das heißt, dann haben wir angefangen, ein Konzept für Bücher zu entwickeln. Dann haben wir wirklich jeden Künstler, sofern es möglich ist, besucht. Interview 2 Stunden, das transkribiert, das machen wir bis heute so. Und das war die Basis für die Texte, die wir selber geschrieben haben, für die Bücher. Die wir haben jetzt den 6. Band produziert, 2019, XL Photography heißen die immer noch. Und in diesen Büchern werden alle neue Erwerbungen seit der letzten Veröffentlichung vorgestellt. Also immer die Arbeiten mit diesem Text, der aus diesem Gespräch entsteht. Und diese Bücher werden auch über den jeweiligen Verlag, mittlerweile ist es der Kera Verlag, im Buchhandel vertrieben, aber die werden bei uns an die Mitarbeiter verschenkt. Also diese Bücher werden eigentlich produziert, damit jeder Mitarbeiter hat Anspruch auf so ein Buch, wenn er es haben möchte. Und das lädt eben sie dazu ein, mehr zu erfahren über die künstlerischen Positionen. Und dann habe ich gesagt, okay, das hat jetzt funktioniert. Man ist ja doch ein Exot. Ich sage immer, am Anfang war ich in der Börse die Kunsttante und in der Kunstwelt die Börsentante und keiner hat einen so richtig ernst genommen. Man muss natürlich auch sagen, dass das unternehmerische Engagement für Kunst sich ja auch sehr professionalisiert hat. Aber es gab natürlich die Zeit, ne, wo man gesagt hat, ach, du bist im Marketing, du hast doch auch Geschmack, du kannst doch mal mitmachen oder keine Ahnung, oder im Vorstandsbüro oder die Frau des Vorstands kennt einen Galeristen und der ist total nett und der kennt auch einen ganz tollen Künstler und der muss jetzt mal gekauft werden oder so. Da ist ja schon noch mal viel passiert, nicht überall, aber doch in vielen Unternehmen.
Das heißt, es gab nie so die Vorschläge, ich kenne da einen Künstler, den müssen Sie jetzt unbedingt kaufen.
Also da muss ich wirklich sagen, nein, das habe ich so nie erlebt. Also wenn es etwas ist, was ich bei dem Unternehmen geschätzt habe, es ist ja, da gab es nie genau diesen Fall, kauf doch mal. Und das ist was ich sehr zu schätzen weiß. Ja. Also dass mir die Möglichkeit gegeben hat, eben eine Sammlung von musealer Qualität aufzubauen. Die ganze, ich sag mal, um 2000 herum, ich habe ja 99 angefangen, war ja ne, der Hype um den neuen Markt. Wenn dann ein Unternehmen wie die Deutsche Börse Kunst sammelt und dann noch im ersten konvoluten Gursky mit dabei ist, dann denkt sich alle, ja klar, ich sag mal, Blümchen, Bäumchen, Handelsseele, groß, dekorativ, schön und teuer. Das ist so die Vorstellung, die man hat. Und das ist auch das, was ich interessanterweise merke, wenn dann Leute bei uns ins Gebäude kommen und sehen dann, keine Ahnung, Ausstellungen, ich habe mich Traces of Disorder, wo es um die Spuren von Gesellschaften, sozialen, politischen Störungen gibt. Also auch schon heavy Sachen. Dann merkt man immer, dass die Leute total überrascht sind, weil sie vielleicht immer gesagt haben, ja, ja, klar, eine Unternehmenssammlung, aber irgendwo doch gedacht haben, irgendwie die Erwartungshaltung doch so war, das ist wahrscheinlich doch teure Dekoration am Ende.
Ja. Teure Dekoration.
Ja, das ist interessant. Und das erlebe ich natürlich auch bei Mitarbeitern, die immer sagen, ja, ja, klar, wir haben eine Kunstsammlung, aber wenn man dann eine Hängung habt da nicht doch, kommt natürlich auch, habt da nicht was, also wir hätten gern was Großes, Buntes und leicht soll es sein. So. Das heißt aber auch, dass die Vermittlung natürlich von Anfang an ein ganz, ganz zentrales Thema war. Also die Kunst ist nicht selbstverständlich da, wo sie ist. Wer ins Gebäude kommt zum Arbeiten oder was auch immer, der geht da nicht hin, um Kunst zu sehen in erster Linie. Mittlerweile ja, weil wir ein öffentliches Programm haben, aber zu Beginn ursprünglich nicht. Das heißt, sie ist nicht selbstverständlich und ich muss sowohl für Mitarbeiter als auch für Besucher, für das Unternehmen selber erstmal die Brücke schlagen. Warum ist die Kunst hier? Was macht sie? Welche Rolle? Also man sieht natürlich, dass sie eine unheimliche Präsenz hat. Aber ich muss dann auch, natürlich gerade aus der Belegschaft gibt es Leute, manche spricht das an, manche sind von Anfang an Riesenfans gewesen. Dann haben wir aber auch welche gehabt, die gesagt haben, Kunst ist nicht mein Thema, interessiert mich nicht. Und dann aber auch welche mit Berührungsängsten, das verstehe ich nicht. Oh, das Kunst, da verstehe ich nichts von. Oder aber eben auch mit, was soll der Scheiß? Also dafür geben wir Geld aus. Ja, klar, auch das ist so, ne? Also so, das heißt, das ist wichtig, dass ich die woanders abhole als in einem musealen Kontext und einfach mich proaktiv immer wieder anbiete und nicht sage, okay, das ist jetzt Kunst und weil ich Kuratorin bin, ist das auch gut und fertig und wer Interesse hat, kann nochmal einen Text lesen, sondern immer wieder einladen, immer wieder stimulieren und sagen, guck mal, darum geht es in dem Bild und das Gespräch anzufangen. Und das Faszinierende ist manchmal, wir machen ja auch bei Ausstellungen so, nennt es Lunchtime-Führung, also wo man einfach nur ein halbes Jahr, halbe Stunde in der Mittagspause was erzählen, da kann man ja keine so tiefgehende Führung machen. Und ich habe es oft erlebt, ich erzähle 3 Minuten über ein Bild und die Leute merken auf einmal, die Augen gehen auf, der Kopf geht auf und der Bezug ist, also ein Türöffner.
Ja, sehr schönes Bild mit dem Türöffner.
Ein Türöffner oder ein Öffner, um sich anders darauf einzulassen, um vielleicht Wahrnehmungsblockaden zu lösen, um vielleicht nochmal einen Hintergrund zu kennen. Das heißt nicht, dass ich immer das Bild erkläre. Es geht nicht immer darum, was zu erklären, was ist da oder wo ist das, oder, sondern einfach in der wahrnehmenden Auseinandersetzung sozusagen eine Brücke schlagen. Und das ist eine spannende Herausforderung, weil ich, wie gesagt, mein Publikum, zumindest das der Belegschaft, wie gesagt, ich habe auch ein ganz normales öffentliches Programm, an einer anderen Stelle abholen möchte und abholen muss. Und das ist eine Herausforderung, aber unheimlich dankbar. Ich bringe Leute zur Kunst und auch zu spannenden und herausfordernden Sachen, die sonst vielleicht nie in ein Museum gehen würden. Wir haben jetzt gerade einen sehr hoch im Management aufgehängten Kollegen verabschiedet, der sagt, durch die Sammlung bin ich dazugekommen, der hat mittlerweile 2300 Fotobücher und den einen oder anderen Print, ist völlig fasziniert, wo ich denke, und ich wusste das, aber ich wusste nicht, dass es damit angefangen hat, wo ich denke, wie schön, ja.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Wir haben auch im Jubiläumsjahr, wir haben ja 2019, haben wir dann unser Jubiläumsjahr gefeiert. Und da haben wir dann auch, weil die thematischen Ausstellungen, die wir machen, oder die Gastausstellungen oder die Kooperation, wir machen ja ein abwechslungsreiches Ausstellungsprogramm auf unseren Ausstellungsflächen, die bestimmen wir, die entscheiden wir natürlich, genauso alle Präsentationen im Gebäude. Aber dieses Teilhaben lassen ist eben wichtig und dann muss man gucken, an welcher Stelle. Und dann haben wir gesagt, zum Jubiläumsjahr machen wir jetzt mal eine Ausstellung, wo wir die Kollegen einladen. Wir haben die genannt Favorite Pieces, the Stuff Collection. Das heißt, die Mitarbeiter konnten ihr Lieblingsbild oder ihr Wunschbild für die Ausstellung benennen und sollten dann 1-2 Sätze dazu schreiben, warum sie das Bild gerne in der Ausstellung hätten. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben die Bilder gezeigt und haben auch die Zitate dazu genommen, aber ohne die Kollegen zu nennen. Das war total schön, weil die Kollegen konnten dann sehen, was sind die Bilder, die andere Mitarbeiter begeistern und warum, ohne dass es darum geht, der mag das, der mag das. Und wir haben eine Arbeit von Nobuyoshi Araki, haben wir eine ganze Reihe von Aufnahmen, unter anderem eine sehr große Schwarz-Weiß-Aufnahme, wo man einfach eine Achselhöhle sieht, also einen Ausschnitt einer behaarten Achselhöhle. Super interessant, mit das umstrittenste Bild in der Sammlung, wo man auch sieht die kulturellen Unterschiede, ne, wie man mit Körperbehaarung umgeht. Und es hat dann ein junger Kollege dieses Bild ausgesucht, der wollte es in der Ausstellung haben. Er dachte, ich habe so viel über dieses Bild gehört, ich will es jetzt endlich mal sehen.
Sehr, sehr schön, sehr schön. Wie viel Arbeiten haben Sie in der Sammlung?
Also wir haben jetzt ungefähr etwas über 130 Künstler aus, ich glaube, 28, 29 Nationen, etwas über 2000 Bilder. Fängt an in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Also Paul Almagy, Walker Evans sind so die ganz frühen. Und geht bis in die heutige Zeit. Wie gesagt, thematisch offen, aber niemals eine Einzelarbeit. Also immer eine Gruppe, muss nicht immer eine vollständige Serie sein, aber eine Auswahl aus einer Serie, verschiedene Serien, eine Werkgruppe, das ist immer das Prinzip gewesen. Deswegen, wenn wir sammeln oder wenn ich eine Auswahl tätige, ist es eigentlich immer eine Position. Es ist nicht eine Arbeit, sondern es geht um eine weitere Position in dem Sammlungskörper.
Wie wählen Sie dann aus? Also die Frage so ein bisschen danach, wann ist ein Bild ein gutes Bild oder wann ist eine Arbeit eine gute Arbeit? Wie findet die Auswahl statt?
Also das ist natürlich ein fortlaufender Prozess. Es gibt kein Gremium, es gibt keine Sitzungen oder einen Stichtag im Jahr, wo ich jetzt irgendwas präsentieren muss oder so. Ich bin da, wie gesagt, insgesamt sehr frei. Es ist ein fortlaufender Prozess der Recherche, des Austauschs, der natürlich stimuliert wird durch die vielen Projekte, wie gesagt, die Hochschultätigkeit, die Teilnehmer an Festivals, Ausstellungsprojekte, die ganzen Auszeichnungen. Dadurch ist man natürlich aber auch alle möglichen Arten von Quellen, Bücher, Blogs, Talks, also was man halt alles zur Verfügung hat und eine Recherche. Und wenn eine Arbeit mich dann anspricht, fasziniert, dann recherchiere ich dazu. Was ich immer mache, ist, dass ich sie erstmal ruhen lasse. Also ich glaube, das Wichtigste, es gibt ja Arbeiten, die einfach sehr schnell begeistern, aber das verfliegt auch schnell. Also die langfristige Wirkung oder Kraft, das ist mir sehr wichtig. Das heißt, immer schauen, immer wieder anschauen. Ich habe da eine Pinnwand, da werden die Bilder dann hin, da gucke ich sie immer und immer wieder an und dann sage ich, okay, jetzt ist der Zeitpunkt. Und dann wird recherchiert, was ist verfügbar, zu welchem Preis und so weiter. Was wichtig ist für mich, ist, ich sehe die Sammlung als einen gesamten Körper. Klar, ich habe sie natürlich auch von Anfang an begleitet oder jeden Schritt mitgegangen. Jede dieser neuen Werkgruppen sollte eine eigenständige Sichtweise auf eine bestimmte Thematik mitbringen, gleichzeitig aber irgendwo auch anknüpfen an das, was da ist.
Also anknüpfen an die Themen, die schon angesprochen wurden.
Ja, also das heißt nicht, dass das gleiche Thema, aber es sollte irgendwas passieren. Also der Dialog, dadurch, dass wir in die Tiefe sammeln, geht es ja schon um den Dialog der Arbeiten untereinander, ein anderes Verständnis. Alles, was wir machen, hat mit Dialog zu tun. Die Ausstellungen machen, wir zeigen immer mehrere Positionen. Und die arbeiten untereinander, die verstärken sich, die ergänzen sich. Da passiert plötzlich was. Das passiert mir selber manchmal, wenn ich was in einer Ausstellung hänge. Und plötzlich habe ich zwei Positionen, die ich zwar gut kenne, aber zu unterschiedlichen Zeiten erworben habe. Und ich sage, da passiert plötzlich was zwischen den beiden. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Das passiert eben häufig dann auch erst in dem physischen Moment des Hängens, wenn die Arbeiten da sind. Und das ist mir wichtig, dass ich da was, dass ich sehe, wenn ich eine Arbeit sehe, ja, das stimmt, das ergänzt da, das knüpft da irgendwie an.
Jetzt stelle ich mir das mal so vor, jeder weiß mittlerweile, dass die Deutsche Börse Fotografie sammelt. Das heißt, sie kriegen jede Menge Post, sie kriegen jede Menge Mails und jede Menge Bücher zugeschickt. Da brauchen sie fast eine eigene Poststelle, oder?
Ja, es ist schon immer noch viel und ich habe mir vorgenommen, das mache ich bis heute, wenn ich was zugeschickt bekomme, zumindest reinzugucken, ob das eine E-Mail ist oder ein Buch, weil ich immer denke, ich möchte jedem die Chance geben. Und wir haben schon wirklich, wir haben Sachen entdeckt, wir haben den Gerd Dannigel in der Sammlung, das ist jemand, der hat eben mal ein Buch publiziert, der verkauft heute noch auf dem Berliner Flohmarkt seine Prints, ein wunderbarer Schatz. Es gibt Sachen, die nicht auf allen Messen und gängigen Veranstaltungen vorhanden sind. Und es gibt immer wieder mal wirklich so kleine Schätze, die man heben kann, Besonderheiten. Deswegen kurz reinzugucken. Aber bei vielen merkt man natürlich dann schnell. Also, dass über proaktives Ansprechen jemand in Sammlung gekommen ist, das passiert auch, aber das ist eher selten der Fall. Das mache ich trotzdem nach wie vor. Es ist nicht so, dass ich es nicht mehr bewältigen kann. Ich kriege auch E-Mails von Galerien, sagen, wir haben eine Künstlerin, ganz toll, das passt unbedingt in ihre Sammlung. Und dann gucke ich rein und dann ist das Malerei und dann denke ich jetzt. Aber ja.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Es hat auch mal wieder Krisen gegeben an der Börse und in der Finanzwelt. Ist das dann so ein festgelegter Betrag, den Sie da zur Verfügung haben für jedes Jahr? Oder müssen Sie da irgendwie Rechenschaft ablegen? Wie ist das strukturiert? Ohne natürlich die Zahlen zu nennen jetzt.
Nein, Zahlen nennen wir natürlich nicht. Nein, aber es hat kontinuierlich immer einen, also ich glaube, es hat kontinuierlich immer einen zur Verfügung stehenden Beitrag gegeben, um die Sammlung weiter zu wachsen zu lassen und auch das begleitende Programm zu machen. Das ist im Laufe der Jahre dann zunehmend gewachsen. Und in der Tat, im Unternehmen ist es natürlich so, dass die Budgets werden jährlich verhandelt. Es gibt natürlich Benchmarks und man macht nicht mal dieses Jahr eine halbe Million, nächstes Jahr gar nichts oder so. Aber das ist ja das Tolle an der Überführung in eine Stiftung. Mit der Gründung der Stiftung war klar, dass zumindest für die nächsten 10 Jahre ein bestimmte finanzielle sozusagen Ausstattung für die Stiftung sowohl zum Sammeln als auch zum Fördern, als auch zum Ausstellungen machen zur Verfügung steht.
Jetzt stecken wir seit einem Jahr in einer besonderen Herausforderung. Wie war das jetzt in der Corona-Zeit, ganz kurz?
Wir haben Ausstellungen verschoben, wir haben Ausstellungen abgesagt, Ausstellungen eröffnet und gleich wieder geschlossen, so wie alle anderen auch. Was wir gemacht haben, ist, wir haben dann in der Förderung natürlich aktiv gewesen, um zu gucken, dass wir eben junge Künstler, die leiden, auch unterstützen, das alles fortzuführen. Und wir haben einen großen Sprung in der Digitalisierung gemacht. Also das, was wir lange vorhatten, ein bisschen die Ressourcen fehlten, ist, die komplette Sammlung auf die Website zu heben. Das heißt, sie haben Zugang zu allen Bildern von allen Künstlern. Das gab es vorher, gab es immer nur 4 Beispiele pro Künstler. Das haben wir gemacht, bis auf ein paar Künstler, wo der Text noch fehlt, also Neuankäufe aus dem letzten Jahr, ist die Sammlung komplett, steht die zur Verfügung. Und dann haben wir zum Beispiel die letzte Ausstellung, da haben wir eine ganze Videoreihe gemacht, wo ich alle 8 Kapitel der Ausstellung vorstelle mit einem Videoformat. Also haben wir an solchen Sachen eben gearbeitet und gesagt, wie kriegen wir die Leute in die Ausstellung, wenn sie nicht kommen können.
Jetzt kam mir noch der Gedanke, wenn Sie gesagt haben, die älteste Arbeit ist so von Walker Evans aus den 30er Jahren. Wie ist denn eigentlich das Verhältnis von analog zu digital? Wenn Sie gesagt haben, 99, 2000 begann die Sammlung. Das war ja auch so der Break-Even, 99, 2000, 2001, der Break-Even zwischen analog und digital. Also wie ist das Verhältnis von analog zu digital in Ihrer Sammlung?
Das bin ich noch nie gefragt worden. Man fragt oft Männer, Frauen, man fragt Farbe, Schwarz-Weiß, groß, klein, aber analog, digital bin ich noch nicht gefragt worden. Naja, ist ja auch die Frage, ist dann gar nicht so einfach. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Beate Gütschow denke, die macht analoge Aufnahmen, scannt die ein, bearbeitet sie digital und macht am Schluss wieder einen analogen Abzug. Ist es jetzt eine analoge oder eine digitale Arbeit?
Richtige Antwort. Vielen, vielen Dank. Also es spielt keine Rolle mehr, ob analog oder digital.
Wobei ich bei den Studenten an der HFG feststelle, dass es eher auch wieder eine Neugierde gegeben hat. Nachdem man das Digitale extrem ausgereizt hat, gibt es schon seit einer Weile wieder eine Neugierde oder eine Sehnsucht ein bisschen nach der Materialität, nach dem, also da werden auch dann so Apparate gebaut, die wirklich wie die ersten Lochkameras funktionieren. Also dass es so ein bisschen umgeschwenkt ist, dass so eine Rückkehr zu den ganz anfänglichen fotografischen Verfahren wiedergekommen ist, was ich ganz spannend finde.
Ja, das berichten Ricarda Roggan von der Hochschule in Stuttgart, das berichtet Joachim Brohm aus Leipzig. Und hier die Studierenden in Essen an der Folkwang-Schule beschäftigen sich auch wieder intensiv mit der analogen Fotografie. Ist sehr, sehr faszinierend.
Ja. Es war ein interessantes Aha-Erlebnis. Wir haben vor ein paar Jahren eine Ausstellung, waren eine Ausstellungsstation der Ausstellung Magnum Contact Sheets. Magnum hat ja dann von den vielen der großen Fotografen aus unterschiedlichen Zeiten eben die Contact Sheets zur Verfügung gestellt. Was natürlich phänomenale Einblicke waren. Ich meine, die Magnum-Fotografen, sehr viele große Meister dabei. Aber das heißt, man konnte nicht nur historische Ereignisse, also sehr viel Geschichte natürlich drin waren, sehen, fotografische Momente, sondern man konnte tatsächlich sehen, anhand dieser Contact Sheets, wie ein Fotograf sich dran angenähert hat. Also was gab es davor, was gab es danach? Hat er 3-mal, 5-mal drauf gedrückt? Gab es einen One-Shot? Und das sieht man da. Und dann war irgendwie klar, mit dem Digitalen ist das weg, das gibt's nicht mehr. Also dieser Contact Sheet in dem Sinne existiert nicht mehr. Man hat dann unheimlich viele digitale Bilder, aber das ist nicht mehr bringbar. Und das ist schon, also das, ich sehe das zum Beispiel an meinen Töchtern, alleine wenn die fotografieren im Privaten und dann sagen die Mama, du musst immer 10-mal draufdrücken. Dann sage ich, nee, muss ich nicht. Ich habe Fotos gemacht für einen Film, es war ein 36er Film, der kostete auch was, die Entwicklung kostete was. Und dann macht man vielleicht auch nochmal ein zweites Bild, um sicher zu gehen. Also wenn es nur ein Familienfoto oder ein Kinderfoto oder so ist. Aber unter 10-mal machen die es nicht, weil nach dem Motto 1 wird schon richtig sein. Das ist halt einfach das Aufwachsen mit dem Digitalen. was ja auch eine Flut von Bildern erzeugt, die löscht du doch auch gar nicht. Also dann hast du von allem mal 10 Bilder, wie schrecklich. Das ist eben auch ein anderes Denken, also nicht nur eine andere Technik, bei denen die jetzt nicht Künstler sind.
Jetzt ist es ja so, dass wir alle mittlerweile den Fotoapparat in der Tasche haben, das Smartphone in der Tasche haben. Wie ist Ihre Beobachtung? Hat sich dadurch eine Sichtweise verändert auf die Fotografie?
Also natürlich hat sich das verändert, hat den Alltag ja total verändert. Ne? Also ich meine, wenn man aus einer Generation kommt, wo das eine sehr bewusste Entscheidung war, wo ich fotografiert habe, ich meine, die alten Alben, man hat ja diese alten Familienalben. Wann wurde denn fotografiert, wenn eine Konfirmation war oder eine Hochzeit oder Weihnachten oder so? Vielleicht hat man noch mal mit der Kamera experimentiert, aber dass man alles so festhält. Ich sehe es ja, ich bin jetzt schon mittlerweile zweifache Oma. Ich sehe es ja schon, also von den Kleinen, das wird alles, es ist toll einerseits, ja, gerade jetzt in Corona-Zeiten, die Familie ist überall versprengt. Mein Vater, der ist 90, der kann dann regelmäßig versorgt werden mit Videos von einer Urenkelin, die er noch nie gesehen hat und die erscheint ihm lebendig, ist natürlich super. Aber andererseits ist es so, also ich habe das Gefühl, es wird natürlich total inflationär gehandhabt. Es ist wie so ein automatisches Zücken der Kamera für alles Mögliche. Es ist natürlich ein Kommunizieren in Bildern. Also man schickt sich einfach Snapshots hin und her ohne einen Text. Es ist ein viel stärkeres Erinnern und Denken in Bildern natürlich auch, was einfach stattfindet. Und dann sehe ich natürlich bei der jüngeren Generation, dafür sind meine Kinder zu alt, das ist ein Selbsterschaffen über Bilder. Also man hat nicht mehr das Gefühl, ich habe das auf Konzerten gesehen, da gehen Leute nicht mehr hin und machen ein Foto, um sich zu erinnern, sondern sie machen also das Foto ist praktisch der Anlass oder irgendwo zu sein, um das richtige Foto zu machen, um ihren Social-Media-Account entsprechend herzumachen. Und da verkehrt sich ja das. Ne? Also ich erlebe Ereignisse nur noch für das Bild und mache nicht ein Bild vom Ereignis. Aber das ist, wie gesagt, schon nochmal die sehr, sehr junge Generation. Ich glaube aber, dass diese Flut da ist und uns manchmal auch überwältigt. Ich glaube, umso mehr ist das gute Bild wichtig und sticht heraus und die Qualität. Also diese Idee, Fotografie braucht irgendwann kein Mensch mehr und ist halt alles viel zu viel, das glaube ich nicht, sondern im Gegenteil, dann siehst du ein Bild, das dich fesselt, das in deinem Kopf bleibt. Und ich glaube, dass der Bilderkanon in unserem Kopf auch begrenzt ist. Also ich sag mal, die Betrachtung von Fotografie ist ja ein Dialog zwischen dem, was ich sehe, was der Künstler mir zeigt, und zwischen dem, was ich schon gesehen habe, woran ich mich erinnere, bewusst, unbewusst, was ich vielleicht geträumt habe, was ich aus dem Film kenne. Jeder bringt seinen eigenen Kanon mit, der den Dialog herstellt, der die Reaktion, die Wahrnehmung des Bildes praktisch dann erschafft. Die kann auch zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Lebensphasen, sogar in unterschiedlichen Stimmungen wieder anders sein. Und ich glaube, dass dieser Kanon an Bildern nicht unerschöpflich ist. Ich glaube, dass trotzdem eine bestimmte Anzahl von Bildern bei uns hängen bleiben, die uns auf irgendeine Art und Weise faszinieren oder ansprechen. Und dass wir nicht bloß, weil wir jetzt jeden Tag vielleicht 10.000 Bilder sehen statt früher 20, dass deswegen so viel mehr wären. Das geht nicht. Deswegen, ich glaube, dass ein Teil verbleibt. Die Flut ist da, die Kommunikation ist da, aber eine Kernsubstanz dessen, was passiert mit der Fotografie und mit uns, glaube ich, bleibt.
Muss dann nicht das fotografische Bild und der Umgang und das Lesen mit Fotografie oder das Lesen von fotografischen Bildern viel mehr stattfinden für im Unterricht mit unseren Kindern und in der Gesellschaft?
Auf jeden Fall. Also das Bilderlesen lernen ist so wichtig und das passiert einfach nicht. Also es ist niemand da, der Kindern Bilder lesen, lernen vermittelt. Die sind mit Bildern konfrontiert. Ich meine, es ist ja auch durch den Zugang zum Netz, gibt ja alle Arten von auch Sexualität und Gewalt. Kinder sind sehr viel früher dem ausgesetzt. Aber sie haben überhaupt nicht die Tools oder das Handwerkzeug bekommen, damit umzugehen. Zu lernen, dass da, wie ein Bild funktioniert, dass ein Bild immer ein Ausschnitt ist, dass es da eine Imaginationskraft ist, eine Manipulationskraft drin ist, dass es, wie gesagt, immer einen Teil nicht zeigt. Also wie Bilder funktionieren und gelesen werden müssen, das fehlt ihnen. Und das halte ich für fatal. Ich finde, das ist super, super wichtig. Das ist so, als würde man Sprache, der Sprache mehr Bedeutung geben, aber keine Sprachkompetenz entwickeln. Und das ist eine eigene Form der Kommunikation, die auch eine Begleitung, die eine Begleitung unbedingt nötig hat, um diese Kompetenz zu entwickeln.
Warum findet das nicht mehr und ausreichend statt, Ihrer Ansicht nach?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es immer wieder ein Unterschätzen des Mediums gegeben hat, ne? Also ich meine, ich sagte vorhin auch, die Fotografie wird unterschätzt als, naja, ein Abbild der Realität oder als Werbemittel. Warum hat man die Kunst lange nicht gezeigt? Warum fand man Farbfotografie vulgär? Das ist ja was aus der Werbung und nichts sonst. Und ich glaube, jetzt wird einfach unterschätzt, welche Kraft dahinter steckt. Also welche schöpferische Kraft, aber auch welche manipulative Kraft. Weil immer noch dieses, ja, Abdruck der Wirklichkeit zeigt, was da ist. Und das ist natürlich Quatsch. Und ich glaube, das wird einfach unterschätzt und deswegen wird dem nicht genug Bedeutung beigemessen, dass das begleitet werden muss.
Ja, das kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen, dass dem fotografischen Bild nicht genug Bedeutung beigemessen wird. Denn ich glaube, dass gerade diese Vielfältigkeit oder diese Vielschichtigkeit, diese verschiedenen Ebenen, die bei der Fotografie mit reinschwingen, sind genau das, was die Fotografie so besonders macht.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich glaube, diese Vielschichtigkeit, ne? Natürlich ist eine analoge Fotografie erstmal ein Abdruck oder ein Dokument dessen, was zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwo war. Aber das ist ja noch so viel mehr. Es kann noch so viel mehr sein. Und diese Schichten freizulegen und lesbar zu machen und zu sagen, und überhaupt erfahrbar zu machen, was es sein kann, was es nicht sein kann. Und da waren wir noch gar nicht bei der technischen Bearbeitung, sondern einfach das Bild an sich. Ja? Wenn wir jetzt an Bilder aus Konfliktgebieten oder zum Beispiel denken oder aus allen Arten von Konflikten, was Ausschnitte wie in die Irre führen können. Also wie sie einerseits ein einzelnes Bild, einen ganzen Konflikt versinnbildlichen kann in seiner Dramatik im positiven Sinne, gleichzeitig ein einziges Bild völlig in die Irre führen kann, weil es vielleicht einfach nur die drei Personen drumherum weglässt und damit einfach eine ganz andere Geschichte erzählt. All das, damit muss man sich auseinandersetzen. Da steckt eben positives wie negatives Potenzial drin. Aber dieses Unterschätzen, so kann ich es mir nur erklären, führt dazu, dass man es nicht für nötig hält, das viel stärker zu begleiten.
Da haben Sie natürlich einen Hebel, ne, würde ich sagen. Als Deutsche Börse Fotografie Foundation kann man da ja dann mal so die Möglichkeiten nutzen, die sich da so bieten.
Also ich glaube, was wir machen können natürlich, ist mit gutem Beispiel vorangehen. Ne? Wir haben ja zum Beispiel deswegen jetzt auch eine Kooperation mit der DGPH gestartet, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht nur gute Kunst zeigen, wir wollen stimulieren, dass über gute Kunst gesprochen wird und wie und geschrieben. Und gesagt, wir möchten die darüber schreiben, die Worte dafür finden, uns das zu erklären, das Potenzial dieser Auseinandersetzung, eine verbale Auseinandersetzung zum Medium fördern. Und deswegen sind wir Partner geworden für diesen Preis, den die DGPH ursprünglich schon hatte, den Forschungspreis, der jetzt Thinking Photography heißt, und haben einen zusätzlichen Preis, wo wir gesagt haben, wir geben auch Raum für Essays, für Blogs. Auch das sind ja, leisten ja auch einen Beitrag zur Auseinandersetzung, ist natürlich schon eher noch immer auf einem Fachlevel, es sind ja eher Studenten oder Interessierte, die sich dort bewegen. Die bieten denen die Möglichkeit, über diesen Preis nochmal eine Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und eine Förderung zu erlangen. Das ist ein Schritt, aber es ist der wissenschaftliche Dialog, und da sind wir natürlich schon noch mehr in dem wissenschaftlichen Bereich, ist eben ein Anliegen, jetzt wirklich in die Schulpolitik zu gehen. Ich glaube, da sind wir vielleicht dann doch ein bisschen zu klein. Aber mit gutem Beispiel voranzugehen, indem man vielleicht selber was schafft und eine Plattform kreiert, die dann Vorbild sein können, das kann immer funktionieren. Das hat auch erfahrungsgemäß immer gut funktioniert.
Was ich immer ganz oft denke für mich so, ist, dass wir natürlich in so einer elitären Blase hier auch besprechen. Also wir sind alle aus dem Bereich der Fotografie, wir beschäftigen uns intensiv damit. Und ich glaube, da fehlt vielleicht auch für die, die einfach mit dem Smartphone draußen rumlaufen, der Bezug zu dem, worüber wir hier reden, oder?
Wobei ich glaube, jeder, der zu uns kommt, würde was mit anfangen. Ich glaube, dass man immer einen Bezug herstellen kann. Die Frage ist, welche Brücke ich schlage und wie ich es vielleicht schaffe, die Scheuklappen oder die, wie gesagt, Wahrnehmungsgrenzen noch da sind, aufzumachen. Aber dass jemand dann da gar keinen Bezug zu hat, das habe ich noch nicht erlebt. Aber es erfordert nochmal einen anderen Aufwand. Aber ja, also das ist ein unendliches Feld. Wenn ich jetzt zum Beispiel denke auch, wenn man jetzt nochmal denkt an die jüngere Generation des Fotografieren, was man alles früher eben gemacht hat, wie man sich erinnert. Also wir haben uns, man erinnert sich und Erinnerung weiß man ja, ist was total Bewegliches. Man glaubt sich dann ganz fest zu erinnern, dann erinnert sich jemand ganz anders oder stellt sich raus, man könnte 100% sagen, es war so und es kann dann aber nicht so gewesen sein und so. Aber es ist dann irgendwie, lassen wir uns ein auf diesen Prozess, vielleicht auch gestützt durch so ein paar wenige Bilder. Und Erinnerungen bleiben dann irgendwie auch in dem Kreis derjenigen, die was erlebt haben. Wenn ich jetzt denke, wenn Jugendliche unterwegs sind, was auch immer sie machen, immer es irgendeiner fotografieren, die müssen ja auch Angst haben, dass immer irgendeiner womöglich ein Bild macht und das zirkuliert, je nachdem, was für eine Situation man ist. Wie schrecklich. Also da wollen wir jetzt von Partyabstürzen gar nicht reden, aber ne, wo man denkt, das war doch nie ein Thema. Das Intimität, Erinnerung, also der Impact, den die Bilderflut und natürlich auch die Verfügbarkeit durch die Handys haben, glaube schon auf das Leben und auf die Wahrnehmung sich ihrer selbst und auf vor allen Dingen ihr Vermögen der Erinnerung massiven Einfluss haben in der Generation, die eben ständig damit unterwegs ist.
Ja, liebe Frau Beckmann, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und ich hoffe, dass wir uns demnächst bald mal persönlich treffen. Und bis dahin wünsche ich alles Gute und bis bald. Dankeschön.
Ja, unbedingt. Das hoffe ich auch. Jederzeit sehr herzlich willkommen und vielen Dank für das Gespräch.
Fotografie neu denken. Der Podcast. Staffel 3.
Ja, wer mehr erfahren will über die Arbeit von Annemarie Beckmann bei der Deutschen Börse Photography Foundation, der kann das tun, der kann sich erkundigen und der kann sich die Seite anschauen unter www.deutschebörsefotografiefoundation.org oder aber auch unter dem Festival, was von der Deutschen Börse Photography Foundation maßgeblich unterstützt wird. Das ist nämlich das Ray Photography Festival in Frankfurt unter ray2021.de. ray2021.de. Ja, mir bleibt nur zu danken nochmal an Sie und an euch fürs Zuhören. Gesund bleiben da draußen. Und wieder reinhören, wenn es wieder heißt, Fotografie neu denken. Dankeschön. Ciao, ciao, merci, au revoir und bis bald. Dankeschön.
Fotografie neu denken, der Podcast. Staffel 3.
Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021.